Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast, zu Ihrem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner. Mein Name ist Sebastian Franke und virtuell bei mir ist meine Kollegin Franziska Biel. Hallo Franziska.
Hallo Sebastian.
Franziska, was gibt's denn Neues diese Woche? Wie ist die Stimmung und wie sind die Fakten?
Also die Stimmung ist gut. Also die Stimmung ist sehr gut, möchte man sagen. Fangen wir erstmal mit den Fakten an. Also was wir diese Woche gesehen haben oder bekommen haben, sind detaillierte Ergebnisse zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. Nachdem wir da Ende März die Schnellschätzungen bekommen haben, gab es dann diese Woche am Dienstag die Details. Da haben wir eben gesehen, dass das Bruttoinlandsprodukt leicht nach unten revidiert wurde. Und zwar auf minus 1,8% im Vergleich zum Vorquartal, beziehungsweise auf minus 3,1% im Vergleich zum Vorjahr. Die Schnellschätzung lag fürs Quartal bei minus 1,7%. Und dann haben wir eben auch die Komponenten jetzt bekommen. Und was dann eben interessant zu sehen war, war, dass der negative Treiber, also wirklich die größte Belastung, die kam tatsächlich vom privaten Konsum. Also im Vergleich zum letzten Quartal hat der wirklich um 5,4% abgenommen, was schon beachtlich ist. Aber tatsächlich auch die Nettoexporte haben das Wachstum geschwächt, nämlich um 0,6%. Was dann aber wiederum auch bemerkenswert war, ist, dass wir gesehen haben, dass der Bausektor um 1,1% zulegen konnte. Und das war ja wirklich durch die schwachen Monatsdaten nicht zu erwarten. Wenn wir jetzt aber von der Stimmung sprechen, dann ist es ja wirklich viel wichtiger, was jetzt vor uns liegt. Und zwar das Potenzial im zweiten Quartal, das ist groß. Also die Wirtschaft öffnet langsam. Das sollte ganz besonders natürlich im Gastronomiebereich die Aktivität heben. Aber auch für die Industrie sieht es auf jeden Fall gut aus. Also die Orderbücher sind voll, die Lagerbestände sind gering. Und auch wenn es da ein paar Lieferkettenunterbrechungen gibt und das ein bisschen die Aktivität stört, dann verschiebt das aber höchstens die Erholung ein bisschen. Also das heißt, es wird nichts kaputt gemacht. Um aber auf die Stimmung vielleicht noch ein bisschen mehr einzugehen und weil wir gerade drüber gesprochen haben, dass ja ganz besonders der private Konsum eingebrochen ist. Da gab es diese Woche dann ja auch noch ein paar Fakten, zu denen du uns vielleicht ein bisschen mehr erzählen kannst.
Ja, was heißt Fakten? Es ist ja auch eher ein Stimmungsindikator, um den es da geht. Das GfK-Konsumklima. Es ist ganz bemerkenswert, dass sich so eine Entwicklung der letzten Jahre jetzt in der Pandemie so ein bisschen wieder umgekehrt hat. Ich hatte da ja mit Carsten auch in den letzten Wochen ab und zu schon mal drüber gesprochen in unseren Podcast-Folgen. Ganz traditionell über Jahrzehnte war es ja so, dass die Stärke, die klassische Stärke der deutschen Industrie immer oder der deutschen Wirtschaft die Industrie war. Autos, Maschinen, Exportweltmeister, Handelsbilanzüberschuss, dies, das, you name it. Und das hatte sich ja in den letzten Jahren so ein kleines bisschen verschoben. Da hatte dann ja auch der Konsum tatsächlich immer eine stützende Rolle gespielt, wenn es dann auf die oder an die Aufschlüsselung der BIP-Daten ging und um das um die Treiber des Wirtschaftswachstums, was ja an sich eine ganz gute Sache ist, denn grundsätzlich ist es natürlich immer positiv, wenn man sich nicht darauf verlassen muss, dass irgendwo auf der Welt jemand bereit ist, das Geld in die Hand zu nehmen für die vergleichsweise teuren deutschen Exportprodukte und man dann eben ein bisschen Wachstum auch quasi aus der eigenen Wirtschaft generieren kann. Und grundsätzlich ist ja auch so ein Konsumverhalten etwas, was sich nicht schnell ändert, aber das sieht in so einer Pandemie natürlich ganz anders aus. Ja, da sind von heute auf morgen Läden zu und die Stimmung geht in den Keller. Tatsächlich ist es so, dass bei den jetzt veröffentlichten Daten zum Konsumklima die Verbraucher eigentlich der Einschätzung der generellen wirtschaftlichen Lage folgen. Also dieser Konsumklima-Indikator, der zerfällt in verschiedene Teilaspekte und da gibt es die wirtschaftlichen Aussichten, es gibt die Erwartungen für das eigene Einkommen und die sehen in beiden Fällen gut aus. Die sind also deutlich teilweise geklettert, jetzt im Mai gegenüber dem April. Was zurückgegangen ist, bemerkenswerterweise, das ist ein Aspekt, den man vielleicht als Kauflaune bezeichnen könnte. Der war zuletzt 3 Monate in Folge gestiegen. Da hatte man dann offenbar die Aussichten mitverfolgt der Wirtschaft, hatte sich auch auf Öffnungen gefreut, die hoffentlich bald kommen sollten. Vielleicht liegt dieser Rückgang jetzt daran, dass diese Öffnungen dann doch nicht so schnell und nicht so umfangreich kommen konnten oder gekommen sind, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Also sowas wie Außengastronomie mit Test, das ist vielleicht nicht das, was den Leuten vorgeschwebt hatte, wenn man ihnen gesagt hat, bald wird wieder aufgemacht. Aber wie gesagt, dieser Teilaspekt, der ist auf jeden Fall zurückgegangen und das hat eben bewirkt, dass insgesamt dieses Konsumklima auch wieder einen leichten Rückgang zu verzeichnen hatte. Bewegt sich ja schon seit geraumer Zeit jetzt im negativen Bereich, dieser Indikator, aber ist eben jetzt im Mai nochmal ein kleines bisschen zurückgegangen. Also die Verbraucher sehen nicht mehr ganz so positiv in die Zukunft, wie sie es zuletzt getan haben, aber natürlich eine deutliche Besserung gegenüber der Hochphase der Pandemie. Von daher passt das vielleicht zu den Zahlen, die wir aus den BIP-Detaildaten jetzt gesehen haben zum inländischen Konsum.
Passt auch auf jeden Fall ansonsten zu anderen Frühindikatoren, die wir noch gesehen haben. Ist nur auf jeden Fall natürlich spannend, dass die Konsumenten da vielleicht ein bisschen verhaltener optimistisch sind, als es beispielsweise die Unternehmen sind oder die Chefetagen, sage ich mal. Weil wenn man sich dann zum Beispiel den IFO-Index anschaut, da haben wir da jetzt den höchsten Wert in 2 Jahren erreicht. Also der lag bei 99,2 im Mai. Und ganz besonders ist da die Erwartungskomponente gestiegen. Das war sogar der höchste Wert seit Januar 2011. Aber das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen sehr oder noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauend, als es jetzt die Konsumenten machen, die sich natürlich erhofft hatten, dass es jetzt ganz schnell wieder richtig losgeht. Genau.
Was haben wir denn sonst noch so in dieser Woche? Was gibt es noch zu berichten, Franziska?
Ansonsten, ja, noch ein Frühindikator, die Einkaufsmanager-Indizes, das war jetzt nicht diese Woche, es war aber tatsächlich letzte Woche Freitag, das heißt, wir haben noch gar nicht drüber sprechen können. Die haben uns auch ganz deutlich gezeigt, es geht bergauf. Also der Gesamtindex der PMIs, der lag für Mai höher als für April, ist gestiegen. Und das wiederum lag hauptsächlich tatsächlich an der Einschätzung für den Dienstleistungssektor, was ja auch wirklich schön zu sehen ist, dass auch da die Einschätzung sich bessert, weil die war nicht nur höher als im April, sondern lag auch über dem Schwellenwert von 50, was dann eben Wirtschaftswachstum für den Dienstleistungssektor impliziert. Der Wert für das herstellende Gewerbe, der lag ein bisschen unterhalb des Vormonats, was eben auch an den Lieferkettenunterbrechungen liegen dürfte, die wir jetzt vorhin schon angesprochen hatten. Aber dennoch, das ist weit über 50 geblieben. Das heißt, auch da wird Wirtschaftswachstum erwartet. Und ja, also um deine erste Frage nochmal zu beantworten, die Stimmung ist wirklich gut und das ist richtig schön zu sehen.
Ja, das hört man doch gerne. Du hast eben erwähnt, diese Einkaufsmanager-Indizes, die Daten dazu, die kamen am Freitag. Das heißt, die konnten wir dann in unsere Podcast-Folge der letzten Woche nicht mehr aufnehmen. Was auch am Freitag letzte Woche rauskam, das war ja unser Chart der Woche, den wir immer am Freitag haben, so ziemlich immer zumindest. Und da hattest du mal einen Blick auf ein etwas längerfristiges Projekt geworfen, nämlich auf den, ich nenne es einfach mal, EU-Wiederaufbaufonds. Was waren denn da die Kernerkenntnisse? Oder fangen wir mal eine Stufe früher an. Was ist das überhaupt? Wie setzt sich das zusammen? Und wofür soll das gut sein?
Genau, das Thema habe ich mir angeschaut. Das ist ja auch ein super relevantes Thema jetzt. Man will ja nicht nur, ja, die Wirtschaft soll sich ja nicht nur erholen, sondern sie soll sich nachhaltig erholen. Und da ist eben, also das Herzstück dieses Wiederaufbaufonds sozusagen, das ist die Aufbau- und Resilienzfazilität, die ein Gesamtvolumen hat von 672,5 Milliarden Euro. Und wie schon erwähnt, dieses Paket, das zielt eben nicht darauf ab, dass die Konjunktur sich möglichst schnell beispielsweise von der Pandemie erholt, sondern es geht eben einfach darum, langfristiges, stabiles und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu unterstützen für die Mitgliedstaaten. Also um die EU-Länder eben im Falle einer erneuten Krise widerstandsfähiger zu machen. Diese Fazilität, die setzt sich zusammen aus Darlehen und Zuschüssen. Und um das eben aus diesem Paket zu erhalten, müssen die Mitgliedstaaten der Europäischen Kommission genau vorlegen, wie die Mittel verwendet werden sollen.
Und wo kommt das Geld her? Das war ja auch nicht ganz unstrittig auf dem Weg dahin, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, absolut. Also es war nicht unstrittig und es ist vor allem einfach, was nie da gewesen ist. Ja? Also die Europäische Kommission wird im Namen der EU auf den Finanzmärkten Geld aufnehmen. Also für alle EU-Mitgliedstaaten im Prinzip sich verschulden. Und das passiert jetzt eben zum ersten Mal in der Geschichte. Es werden EU-Anleihen ausgegeben und dann werden die dadurch aufgenommenen Gelder eben an die EU-Mitgliedstaaten verteilt. Bis 2058 sollen diese Schulden dann über den EU-Haushalt zurückgezahlt werden. Und für den wiederum stehen ja die Mitgliedstaaten gemeinsam ein. Das heißt, da musste dann auch, oder da wurde eben die Eigenmittel wurden erhöht. Die lagen vorher bei 1,2% des jeweiligen Bruttonationaleinkommens und sollen jetzt bei 1,4% des jeweiligen Bruttonationaleinkommens liegen. Und dieser Eigenmittelbeschluss, der muss eben von allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Das haben bisher auch die allermeisten Mitgliedstaaten getan, 22 Stück. Aber wir gehen auch davon aus, dass das bis Ende Juni auf jeden Fall in den übrigen auch noch passieren sollte.
Und wenn ich jetzt sage, ich bin die Regierung von welchem Mitgliedsland auch immer und möchte was aus diesem Topf haben, sagen wir mal irgendeinen Zuschuss, vielleicht idealerweise einen Kredit müsste ich ja zurückzahlen, hebe ich dann die Hand und sage, hier, mich hat Corona schwer getroffen, ich hätte gerne ein bisschen Kohle oder wie läuft das?
Also im Prinzip die Hand heben und sagen, hallo, ich hätte gerne ein bisschen Geld, das funktioniert nicht so leicht, sondern man muss tatsächlich einen genauen Plan vorlegen und da sind auch natürlich ein paar Bedingungen dran geknüpft, ja, also wie gesagt, es geht darum, grüner zu werden, es geht darum, digitaler zu werden. Das heißt, 37% der Mittel, die ausgegeben werden, müssen ausgegeben werden, um den Klimawandel zu bekämpfen, also mindestens 37%. Und ein weiteres Minimum von 20% soll eben in die Digitalisierung fließen. Was auch nicht sein darf, ist, dass bereits laufende Projekte weiterfinanziert werden mit diesem Aufbauplan. Das heißt, es sind schon einige Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Und die Zuteilung erfolgt auch nach einem Zuteilungsschlüssel. Also da geht es auch darum, wie groß ist das Land, wie stark hat es auch unter der Krise gelitten. Also es kann auch nicht jedes Land zum Beispiel einen Betrag nennen, den es gerne hätte, und bekommt den dann in Form von den Zuschüssen.
Das klingt ja erstmal ganz bequem, sage ich mal. Also was heißt bequem? Man muss natürlich die Arbeit machen, so einen Plan zu entwerfen. Den wird man ja im Zweifelsfall nicht fertig in der Schublade gehabt haben, sondern muss sich da eben Gedanken machen, wie man auch diese Bedingungen erfüllt. Zum Beispiel mit bestimmten Anteilen für Digitalisierung, für Bekämpfung des Klimawandels. Aber tatsächlich bekomme ich da dann quasi Geld, mit dem ich Projekte anschieben kann. Da würde ich erwarten, dass man sich darum reißt. Aber ich habe gesehen, dass momentan das nicht überall der Fall ist und nicht alle da jetzt sofort, wie gesagt, die Hand gehoben haben und gesagt haben, hier ich.
Ja, das stimmt. Tatsächlich ist es so, dass einige Länder bereits angekündigt haben, sie werden keine Gelder beantragen. Andere haben noch ein bisschen Probleme, diese Vorgaben der EU zu erfüllen, so einen Plan tatsächlich vorzulegen. Was man aber auch sagen muss dazu ist, dass die Länder, die einen Plan eingereicht haben, für gut 84% der Zuschüsse schon zählen. Also das heißt, 84% der Zuschüsse sind vergeben, auch wenn nicht alle oder beantragt, nicht vergeben, beantragt, Auch wenn nicht alle Mitgliedstaaten bisher sich darum beworben haben, was aber auch daran liegen kann, natürlich, dass die Zuschüsse, dadurch, dass sie eben an diesen Vergabeschlüssel gekoppelt sind, für manche Länder einfach nicht sonderlich hoch sind tatsächlich. Und die wenigsten wollen Kredite noch zusätzlich aufnehmen.
Wenn trotz weniger Länder, die da bislang erst aktiv geworden sind, trotzdem schon so ein vergleichsweise hoher Prozentsatz erreicht ist an zumindest beantragten Geldern, dann werden das ja vermutlich schon eher die größeren Länder sein, die sich da schon dran gemacht haben und da schon Pläne formuliert und Anträge eingereicht haben. Gib uns da doch mal einen Überblick, wie sieht es beispielsweise mit Deutschland aus?
Genau, also Deutschland hat seinen Plan eingereicht und da beispielsweise die Vorgaben auch mehr als vorbildlich erfüllt. Also mehr als 90% der beantragten Mittel, die werden oder sollen für Reformen und Investitionen in Digitalisierung bzw. Klimapolitik und Energiewende aufgebracht werden. Was Deutschland beantragt hat, in Summe sind 27,9 Milliarden Euro. Und aus diesem Vergabeschlüssel steht Deutschland zur Verfügung ein Betrag von 25,6 Milliarden Euro. Und diese Differenz, die will Deutschland aber auch nicht in Form von Krediten zuschießen sozusagen, sondern tatsächlich eigenfinanziert. Die größten Punkte in diesem Programm, die gehen beispielsweise in die Förderung von E-Mobilität oder CO2-Gebäudesanierung. Dafür sollen je 2,5 Milliarden aufgebracht werden. Wasserstoffprojekte ist ein großes Thema. Dafür sollen 1,5 Milliarden Euro aufgebracht werden. Und wenn man jetzt an Digitalisierung denkt, dann werden die größten Ausgaben im Bereich Verwaltungsdigitalisierung tatsächlich oder im sogenannten Zukunftsprogramm Krankenhäuser eingeplant. Da sind je 3 Milliarden Euro für angesetzt. Was eben viel kritisiert wird oder was man daran kritisieren kann, ist, dass dieser Aufbauplan von Deutschland tatsächlich viele Maßnahmen enthält, die ohnehin bereits im Konjunkturprogramm des letzten Jahres forciert wurden. Also das heißt, es fehlen so ein bisschen zusätzliche Impulse, um das Wirtschaftswachstum nachhaltig zu fördern oder langfristig zu fördern.
Ja, das ergibt Sinn, wenn ich da mal drüber nachdenke. Also auch wenn es ja keine bereits laufenden Projekte sein durften aufgrund der Vergabebedingungen, würde man natürlich trotzdem sagen, sowas wie Digitalisierung der Verwaltung oder Zukunftsprogramm für Krankenhäuser, da wäre es sowieso früher oder später, eher früher, dringend an der Zeit gewesen, sowas mal anzustoßen. Und na gut, wenn es jetzt dadurch ein bisschen schneller geht, dann soll das mir zumindest recht sein. Und ich denke, das sehen die meisten auch so. Und wann kriege ich das Geld dann, wenn ich es beantragt habe? Kriege ich das dann quasi sofort in Cash ausgezahlt, damit ich davon dann auch meine Bauunternehmen, meine Telekommunikationsunternehmen bezahlen kann, die mir da meine zukunftsträchtigen Investitionen tätigen sollen? Oder kommt das erst später?
Also das kriegt man nicht auf einen Schlag. Was auch ein Punkt sein könnte, das haben einige Mitgliedstaaten erst wohl so gedacht. Also man kriegt das Geld nicht auf einmal zur Verfügung gestellt und kann dann darüber verfügen, sondern man kriegt zunächst, und das könnte jetzt bereits im Juli der Fall sein, eine Art Anzahlung von 13%, um die Projekte eben ins Rollen zu bringen, um vielleicht schon mal Anzahlungen zu leisten, also auf jeden Fall das ganze Thema anzuschieben. Und dann werden im Vorfeld Zwischenziele formuliert. Und bei Erreichung dieser Zwischenziele, da kann man dann die nächste Rate beantragen. Und das ist zweimal der Fall. Also das heißt, man kriegt jetzt 13% seiner zugesagten Unterstützung. Dann fängt man an zu arbeiten, man fängt an, die Ziele oder die Pläne in die Tat umzusetzen. Und wenn man ein Zwischenziel erreicht hat, dann kann man eben die nächste Tranche sozusagen bekommen. Wenn man dieses Zwischenziel nicht erreicht, dann kann die Tranche auch ausgesetzt werden.
Ja, Franziska, dann vielen Dank für diese Zusammenfassung. Spannendes Thema. Und wie gesagt, ja auch nicht ganz ohne Kontroversen, gerade wenn man die Entstehung und die Generierung dieser Gelder sich mal anschaut. Das ist ja doch eine historische Entscheidung gewesen, dass damals dann die EU beschlossen hat, zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte als Ganzes eigene Schuldverschreibungen auszugeben und Gelder im Kapitalmarkt aufzunehmen. Und wie gesagt, das war auch durchaus umstritten. Wir schauen uns mal an, wie das weitergeht, gerade auch mit den davon geförderten Projekten. Wir haben es ja eben schon erwähnt, einiges davon kann zumindest für Deutschland, können wir das sagen, ganz sicher gut gebrauchen. Franziska, wie gesagt, vielen Dank. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie uns doch gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder nicht so gut gefällt. Hinterlassen Sie uns Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Und wir freuen uns auch immer, wenn Sie uns mit Kritik, Themenvorschlägen oder sonstigen Anregungen versorgen. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.